palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, jetzt ist es schon wieder 2 Wochen her, aber wir melden uns zurück aus der sogenannten Länderspielpause. Hier ist Serie Amore, der Podcast für italienischen Fußball mit mir, Mario Rica, und natürlich mit Marius Soike. Wie ist es dir?
Grüße.
Ja, hallo, wie ist es dir denn so ergangen? Ja, sehr gut, perfekt, keine Minute und wir reden schon wieder, fallen uns ins Wort. Nee, ist okay.
Ja.
Na, gut,
ja,
so.
Ja, ja. Gut. gut erholt mit 3 Konzerten am Wochenende. Da startet man gerne in die neue Woche.
So. Ja, aber hier, das ist ja ein Vergnügen. Und genau. Ich hoffe, euch allen geht's auch gut. Ich wollte ja eigentlich noch ein bisschen von meinen Erlebnissen mit den Granden des italienischen Fußballs erzählen, aber das ist schon wieder so weit nicht in Vergessenheit geraten, aber es ist schon wieder so gefühlt ewig her.
Aber es haben ja, also alle, die bei Insta nicht gesehen haben, wie du da neben Zanetti und Chiellini stehst und so, also das ist ja wirklich herrlich, herrlich anzusehen gewesen. Aber die alle, die bei Insta ja nicht sind, haben das vielleicht doch gar nicht mitbekommen.
Stimmt, ja, bei der Infinity League waren ja Juve und Inter da bei diesem DAZN-Event und gerade die italienischen Teams haben nicht gegeizt mit großen Namen, sage ich mal so. Und da ist dann doch der Fanboy in mir durchgekommen, das ein oder andere Mal. Schon am Vortag des Turniers wurde fleißig trainiert. Das wurde schon ernst genommen und da bin ich tatsächlich das erste Mal in Giorgio reingerannt, der das unterschrieben hat, das schöne Serie Amore Trikot, was wir von Tom bekommen hatten. Und ich muss mal, mir wurde das schon davor erzählt und er hat es unter Beweis gestellt, wirklich der liebste Typ überhaupt.
Ja.
Also richtig nett, authentisch interessiert tatsächlich auch, gutes Englisch, auch am Tag des Turniers selbst dann nochmal Sohnemann wollte auch ein Foto mit ihm, hat sich dann sogar irgendwie seinen Namen gemerkt und so. Fand ich schon gut.
Cool.
Und ansonsten, wessen Unterschrift es tatsächlich nicht auf das Trikot geschafft hat, ist die von Ravi Zanetti.
Oh.
Da bin ich hingestürmt und habe vergessen, dass ich tatsächlich einige Minuten davor einem kleinen Kind und dessen Mutter meinen Stift geliehen hatte. Und der ist natürlich auch nie wiedergekommen, aber ist auch okay. Aber die hatten kein Edding dabei und wollten auch auf Autogrammjagd gehen. Und dann habe ich denen meinen Stift gegeben und dann bin ich sozusagen mit Trikot, aber ohne Stift bei Ravi aufgekreuzt. Und dann hat es zumindest nur für das Foto gereicht. Ansonsten.
Das ist aber auch schon also extrem viel wert.
Ja, ja. So. Und der musste auch nur 1-2 Fotos machen, ne?
Das kann ja. Aber das ist dann immerhin ja auch cool, dass die dafür dann so bereit sind und dass das nicht irgendwie auch so Fußballvereinmäßig, dass die da irgendwie abgeschirmt wurden oder so. Ne? Aber gut, dafür ist es wahrscheinlich auch da gewesen, so ein bisschen. Ne?
Ja, genau. Das auf jeden Fall. Also war zum Anfassen, wie man so schön sagt. Ansonsten zum Anfassen war natürlich auch Claudio Marchisio. In Shape. Der und Kollege, aber auch Karagounis und Cambiaso hatten teilweise so dieses Konzept von Hallenfußball, dass man da immer schnell wechselt, weil man sonst immer super platt nicht verstanden. Die haben immer durchgezogen ihre 10 Minuten und waren am Ende, Karagounis zum Beispiel, immer schön von der Mittellinie draufgeholzt. Und das kam überraschend, dass der irgendwann mal kurz den Hals von Moritz Leitner in der Hand hatte, weil dessen Auftreten ihm nicht gepasst hat.
Stark.
Ja. Ja, aber Claudio Marchisio, muss man sagen, tatsächlich die ein oder andere Sprachbarriere, aber das hat er tatsächlich wahrscheinlich von mir auch gedacht. Ich hatte meinen italienischen Kauderwelsch parat gelegt für das Aufeinandertreffen mit Fabio Galante. Der hatte richtig Spaß, auch schon beim Probetraining. Das ist auch ein 1A-Typ auf jeden Fall. Und da kam ich an mit, hier ist Sto facendo un Podcast della Serie A in Tedesco, in il nome Serie Amore, so, ne? Das, und er guckte das Trikot an. Er guckt das Trikot an und er so, oh, certo, oh, grande nome. Und dann hat er gleich drauf unterschrieben, fand es richtig geil.
Stark.
Das war überragend. Und wer mir auch noch sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, bei Juve tatsächlich auch zwei Spieler aus dem aktuellen Kader mit angereist. Arek Milik, der war teils so ein bisschen unbeteiligt, aber auch ein richtig, richtiger gute Laune-Bär war Carlo Pinzolio, der mitgefahren ist.
Natürlich. Auch hat er von der Bank gepöbelt oder hat er auch gespielt?
Der hat nur gepöbelt. Der hat nicht gespielt, aber auch richtig nett. Der hat, als ich da in der Runde mit dem Trikot ankam, hat er alle motiviert. Also, Arek, hier, komm her. So, also, komm her, hat er nicht gesagt, aber so. Ja, das war schon sehr gut auf jeden Fall. Ja, da ist die ein oder andere schöne Erinnerung jetzt doch auch gerade wieder hochgekommen, muss ich sagen.
Sehr schön. Spricht Milik ein paar Takte Deutsch? Man hat ja bei Leverkusen und Augsburg gespielt.
Habe ich tatsächlich da in dem Moment gar nicht probiert. Ja. Die waren da irgendwie, man wollte sich ja dann auch da nicht zu sehr aufdrängen.
Ja, so, klar.
Genau. Sind rein sportlich gesehen dann aber hinter Bayern und Dortmund gelandet. Derby d'Italia war dann sozusagen Spiel um Platz 3, da ging es nochmal hoch her. Also ja, die haben es schon ernst genommen auf jeden Fall. Also Ravi Zanetti auch einmal schön auf dem Hallenboden die Krätsche ausgepackt. Trezeguet hat einen ins Lattenkreuz geschweißt. War schon höchst unterhaltsam.
Nichts verlernt.
Nee, nichts verlernt. Und lustigerweise kommen wir auch später noch drauf, weil Chiellini trotz dessen, dass das ja auch Tage waren, in denen es gar nicht so ruhig war bei Juve, sehr nett gewesen. Wobei einer, der ihn kannte, gemeint hat, er hat ihn noch nie so angespannt erlebt. Und ich muss sagen, wenn das der angespannte Giorgio Chiellini ist, dann ist er wahrscheinlich im entspannten Modus sogar noch netter. Ja.
Also mit so viel Amore sind wir lange nicht mehr in eine Folge reingestartet.
Ja.
Würde ich sagen.
Und das trotz dessen, dass ja am Tag vor dem Training dort, wo ich die getroffen habe, war dann das Hinspiel der Squadra gegen die deutsche Nationalmannschaft in San Siro. Und damit kommen wir jetzt auch zum sportlichen Part dieser Folge, würde ich mal sagen, auch wenn wir die Nationalmannschaft, glaube ich, relativ kurz halten können. Wobei, wir haben die eine oder andere Einsendung bekommen, unter anderem auch von Martino, der sich das Ganze nicht hat entgehen lassen und vor Ort war.
Ja, servus. Ich dachte mir, ich schicke auch eine kurze Stadionerfahrung von Italien gegen Deutschland. Ist zwar keine Serie A, aber doch einen starken, klarerweise Deutschland- und Italien-Bezug. Ich werde mich aber, da es nicht zur Serie A gehört, nur ganz kurz halten. Ich muss sagen, am Anfang vor dem Spiel gab es eine echt tolle Show, so Lichtshow. Es wurden Videos eingeblendet von vergangenen Duellen. Und dann wirklich kurz davor gab es sogar ein kleines Feuerwerk und so farbener Rauch in dem italienischen Tricolore. Also war ziemlich cool. Das Spiel, ich finde, die ersten 30 Minuten von Italien waren sehr, sehr stark. Das Tor war auch ganz schön. Tonali hat generell sehr gut gespielt. Ich habe aber, werde auch nie verstehen, warum Spalletti, wie er schon bei der EM Bastoni immer zentral spielen lässt und nicht auf der Seite wie bei Inter. Ich finde, das hat dann auch zum 1-1 und 2-1 geführt, teilweise zumindest. Also da waren beim 1-1 war Bastoni zu weit weg und beim 2-1 war wieder ein Fehler von Bastoni, aber auch von Donnarumma. Und deswegen kam es dann eben zur italienischen Niederlage, was ich natürlich sehr schade fand. Ich finde, ein Unentschieden wäre da ganz fair gewesen, aber so ist es eben. Und Italien hat dann eben in der zweiten Halbzeit zu sehr nachgelassen im Vergleich mit den ersten 30 Minuten und eben dieser Fehler da von Bastoni und Donnarumma haben dann eben zur Niederlage geführt. Alles in allem aber natürlich, was die Stadionerfahrung anbelangt, wieder top. Die Show davor auch top und diesmal habe ich auch davor ein paar Panini mit Salamelle gegessen. War zwar nicht so billig, aber hat dafür zumindest sehr gut geschmeckt.
Ja, das einmal die Eindrücke aus dem Hinspiel, grazie mille. Und dann haben uns etliche Reaktionen zum Aus der Squadra dann in Dortmund erreicht. Und ich würde sagen, die ballern wir jetzt einmal mal runter, fangen an mit dem, was uns schriftlich zugesendet wurde, oder mischen es quer durch. Trikomännle war vor Ort, ne? Der wollte uns noch ein schriftliches Stadionerlebnis einsenden. Das ist Standaufnahme jetzt gerade. Ich gucke nochmal bei Insta, ist es nicht eingegangen, meine ich.
Mail.
Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Du guckst in die Mails.
Nope. Genau.
No. Naja, aber ich hoffe, er hat trotzdem Spaß gehabt, soweit es halt ging. Und
Fotos vom Spiel hat er ja schon bei Insta geteilt gehabt. Ja. Also,
so. Da. Komm, wir gehen erst einmal rein hier. Also, 1Mann2V schreibt, sehe leider gar keinen Fortschritt unter Spalletti. Alles wirkt so, als ob keiner weiß, was er zu tun hat und was die Mitspieler machen. Die Teamchemie ist praktisch nicht vorhanden und das, obwohl der Kern schon länger so zusammenspielt. Vor dem Spiel in Dortmund waren 8 der 9 letzten Gegentore nach Standards und das 9. nach einer Flanke und das, obwohl die Abwehr auf dem Papier kopfballstark sein sollte. Das 2-0 heute ist auch sinnbildlich für Italien, zu langsam im Kopf und ohne Plan bei der schnellen Ecke. Für Jahrzehnte weiß Italien, dass solche Tore erzielt hat, weil die Truppe taktisch auf höchstem Niveau agiert hat und deswegen immer wieder fußballerisch viel bessere Teams besiegt hat. All das ist der Squadra völlig abhanden gekommen. Die Europameister waren ein eingeschworenes Team und 4 Jahre später sieht das aus, als ob davon nichts mehr übrig ist. Glücklicherweise
ist gestiegen davon, das hätte ich mir auch abspeichern müssen, aber ich glaube, Kai Tippmann hat dazu einen Take bei Twitter geschrieben.
Mhm.
Der schreibt aber so wenig, den finde ich jetzt natürlich schnell wieder, ne?
Ja.
Ah, genau. Ist in der Serie, also für alle, die es nicht gesehen haben, die italienische Hintermannschaft hat noch diskutiert und ich glaube, weiß nicht, ist das Kimmich, der dann schnell die Ecke ausführt, weil der Balljunge ihm den Ball zuwirft und Musiala steht dann da halt, muss nur einschieben.
Ja.
Kai Tippmann schreibt, ist in der Serie auch tatsächlich nicht vorgesehen, dass ein ruhender Ball ohne Diskussion in weniger als 2 Minuten gespielt wird. Das fällt italienischen Teams in Europa gern mal auf die Füße.
Ja. Ja, fairer Punkt. Dann geht's weiter hier im Text. Glücklicherweise hat man eine auf dem Papier recht einfache Quali-Gruppe. Aber ich habe die Befürchtung, dass man sich dann eventuell von den Ergebnissen blenden lässt und trotzdem weiterhin trotz schlechter Leistungen am Trainer festhält, obwohl man keinen Fortschritt sieht. Der Maßstab muss für Italien bei den anderen Top-Mannschaften in Europa liegen, also Spanien, Frankreich, Deutschland und so weiter. Das Spielermaterial ist eigentlich nicht schlecht. Individuell gesehen sind Donnarumma, Bastoni, Barella, Di Marco, Tonali und Bonciano, alle Weltklasse. Da muss einfach mehr gehen als das, was die zuletzt gezeigt haben. Leider sind aber auch keine guten Alternativen zu Spalletti, wie zum Beispiel Conte oder Inzaghi frei. Conte ist Pragmatiker und Mentalitätsmonster und das sind Qualitäten, die du bei Turnieren brauchst. Inzaghi könnte langfristig einen attraktiven Fußball implementieren. Gasp sehe ich auch von einer Art her sehr schwierig als Nationaltrainer. Cari Saluti. Ja. Grazie mille. Ja, das war doch schon ein sehr ausführlicher Take.
Mhm.
Und dann würde ich sagen, holen wir uns da den nächsten auch per Sprachnachricht eingesendeten ausführlichen Take vom lieben Francesco hinzu, der Folgendes zum Besten gegeben hat.
Ciao e buonasera ragazzi. Ja, ich wieder mit einer Sprachnachricht. Mi dispiace. Das fällt mir aber deutlich leichter und geht gefühlt schneller, als wenn ich alles per Hand schön ausformuliert erst ins Handy hacken muss. Seht es mir bitte nach. Aber es ist ja auch viel passiert heute beziehungsweise in den letzten Tagen und fangen wir doch direkt dann mit dem Naheliegenden an. Erstmal mit dem Nations League Duell Deutschland-Italien. Donnerstag, prinzipiell ein gutes Spiel, aber vom Tor nicht effizient genug, weil auch Oliver Baumann möglicherweise einen, wenn nicht den besten Tag seiner Torhüterkarriere hatte, kann passieren. Aber dann so ein Leistungsabfall von Donnerstag bis heute ist für mich absolut unerklärlich. Also aufstellungsmäßig kann man Spalletone da auch nochmal hinterfragen. Vor allem muss man sich mal die Frage stellen, warum man es nicht schafft, ohne Calafiori zu verteidigen und einen vernünftigen Spielaufbau zu schaffen. Denn das ist eine unglaubliche Parallele zu dem Spiel gegen die Schweiz. Denn da hat er nämlich auch gefehlt, dass da kein Lerneffekt stattfindet. Also, dass man es immer noch nicht geschafft hat, obwohl man das ja einmal schon bitterlich vorgeführt bekommen hat, aber es trotzdem wiederholt. Genauso wie einen Di Lorenzo in die Dreierkette zu stellen. Das ist nicht sein Ding. Da wurde er schwindlig gespielt gegen Spanien und ganz katastrophal. Und auch gegen Deutschland sah das halt nicht gut aus am Donnerstag. Und heute hat er dann wieder auf der Schiene gespielt. Das geht schon wieder besser. Aber insgesamt muss man einfach sagen, das ist nicht ausreichend auf dem Level, um Start zu spielen. Und dann müssen wir uns die Frage noch stellen, was macht Spalletti eigentlich mit der Mannschaft? Also trainiert er die wirklich? Hat er die wirklich im Griff? Weil trotz dieser Aufholjagd, muss man ja einfach mal sagen, in der ersten Halbzeit war kein Mut da, kein Kampfgeist und vor allem auch, wie man schön beim 2-0 sieht, überhaupt keine Disziplin. Und das ist so beschämend einfach, dann gerade nochmal in der Defensive, vor allem dann von Donnarumma, der ja auch absolut personifizierter Krisenherd förmlich ist. Schon im Spiel am Donnerstag hat man gesehen, wie schlecht er bei Standards und vor allem bei Ecken aussieht. Und heute hat er ja wirklich, er ist wie der Affe eines Leierkastenmanns durch den Strafraum gehopst und hat rumgekaspert. Und du hast jedes Mal Angst, dass du dir einen fängst, so wie er da rauskommt und keinerlei Strafraumbeherrschung besitzt. Es bleibt wirklich nur zu hoffen, dass Buffon ihn mal an den Ohren zieht und ihm da mal richtig einflüstert, dass er da mal sich überlegen soll, ob er denn so weiterspielen will. Vor allem, ob er in Paris noch bleiben will. Denn das wäre zumindest meine These, die ihr ja mal miteinander und auch mit der Community diskutieren könnt. Ich sag, der muss da endlich weg. Oder um es mit Schuggis Worten zu sagen, der muss endlich wieder in einer richtigen Liga spielen. Der muss auf einem Niveau spielen, Spieltag für Spieltag, wo er richtig gefordert ist und Leistung zeigen muss. Dann passiert sowas auch nicht mehr. Das ist ja wirklich absolute Katastrophe, was der da zeigt. Also da könntest du 3-4 andere Leute besser ins Tor stellen, die ihre Limitationen kennen und möglicherweise weniger Potenzial letztendlich haben. Aber wie gesagt, die kennen und dementsprechend dran arbeiten und versuchen zu lernen. Aber das ist ja wirklich absolute furchtbare Leistung. Positiv allerdings, na, wir wollen ja auf einer guten Note mal enden, war das Spalletti endlich wieder Kane aufgestellt hat und Kane draußen gelassen hat, der ja eben halt nichts aus seinen Torchancen gemacht hat. Übrigens, dieser Moise Kane wäre durchaus jemand für Juve, finde ich.
Ich weiß jetzt nicht, was die Spitze gegen den Kollegen Kane soll, ja? Also, ja, er wird ja wohl so ausgesprochen in Italien, Kollege Moise Kane. Oder genau. Doch Moise Kane, man weiß es nicht, naja. Ist ja nur alle paar Jahre so ein Länderspiel.
Robbie Keane,
ja, der wäre auch was. Vielleicht Robbie Fowler. Okay. Ja, aber apropos Kane, Fabio. Kane, oh, guck, wenn du einmal damit anfängst, es war so klar, dass es passiert. Fabio schreibt noch dazu, Kane war zu schlecht für Chuntoli und Co. Lachsmiley.
Das ist die berühmte Juve-Selbstironie.
Ja. Stefinho, das hat ja auch gerade schon Francesco gesagt, ne? Also wäre der doch vielleicht einer was für Juve. Stefinho zum zweiten deutschen Tor, klischeehafter geht's wirklich nicht. Ja. Luca schreibt, unter Spalletti kassiert man zu viele leichte Gegentreffer, Maldini und Gatti gehören nicht in den Kader. CHSCHBAS schreibt, pathetic.
Und das ist nochmal ein schriftlicher Tag von Francesco.
Ja, pass auf. Aber
den hat er, glaube ich, alles schon gesagt.
Nee, den schriftlichen Tag, der hat nochmal was nachgereicht, tatsächlich. Und das will ich tatsächlich der Community nicht vorenthalten. Mhm. Genauso wie ich euch natürlich auch dazu aufrufe, was er auch schon gemacht hat, wollte ich dich gerade tatsächlich auch nochmal fragen, muss Donnarumma weg von PSG?
Grundsätzlich ja.
So, okay. Das ist doch mal eine klare Kante. Und jetzt Francesco mit einer Ja, ich weiß gar nicht tatsächlich, ob jetzt für diesen Take das Wort zukunftsorientiert oder vorwärtsgewandt das Richtige ist. Er kümmert sich auf jeden Fall auch schon mal um die vermeintlich leichte WM-Quali-Gruppe, die er gar nicht so leicht einschätzt. Und ja, er hat dann tatsächlich da vielleicht auch eine Vorstellung für die Position an der Seitenlinie.
Kurzer Nachtrag noch zur Squadra. Man spielt ja jetzt in einer Gruppe mit Norwegen und die halte ich für einen ziemlich gefährlichen Gegner. Einmal aufgrund ihrer physischen Stärke allein schon, dann natürlich noch mit einem Erling Haaland da vorne drin. Und sollte man das Spiel vergeigen, bin ich mir ziemlich sicher, dass Spalletti dann nicht mehr Trainer sein wird. Weil das wäre das dritte wichtige Spiel, das man verliert. Nach dem Spiel gegen die Schweiz, das ein katastrophaler Auftritt war. Man ist auch gegen Deutschland ausgeschieden jetzt, was ein katastrophaler Auftritt und eine absolute Blamage des noch relativ jungen Jahrhunderts war in der ersten Halbzeit. Und dann sowas nochmal, um dann die erneute Qualifikation in Gefahr zu bringen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Spalletti das tatsächlich im Amt überlebt. Und dann, ich habe es euch in der Halbzeit ja kurz schon geschrieben, so mit einem kleinen Augenzwinkern, aber tatsächlich verschwindet das schon ein wenig. Und zwar, ja, ich sage das, wäre durchaus bereit, einen Massimiliano Allegri auf dem Posten zu sehen. Versuche ich auch nur kurz mal zu verargumentieren, weil ich glaube, dass sein Ansatz mit dieser Defensivbetonung zum einen so einen gewissen nostalgischen Faktor einfach hat, für die Öffentlichkeit auch, dass man dann halt auch für die Mannschaft durch eine stabilere Abwehr vielleicht das insgesamt Selbstvertrauen und die Konzentration wieder ein bisschen binden und bündeln kann. Und ja, in so Turnierspielen ist das ja durchaus nicht allzu verkehrt, da dann vielleicht dann doch mal ein 1-0 zu versuchen, über die Runden zu bringen. Auch wenn natürlich das, was Offensivfußball angeht, absolut katastrophal aussehen wird. Aber vielleicht gibt's da ja doch irgendwie eine kleine Symbiose zumindest bei den Spielstilen. Aber ja, so verzweifelt bin ich dann schon, was das angeht.
Was meint ihr? Was meinst du, Marius? Max Allegri für die Squadra? Müssen wir wirklich jetzt schon Spalletti anzählen?
Haben wir ihn nicht schon nach der EM angezählt?
Ja, aber stimmt auch wieder.
Allegri kann ich mir schon gut vorstellen.
Ach, mir ist da gerade kurz was im Hals stecken. Ja, ich weiß nicht.
Also ich finde, wenn da kommt's ja dann wirklich, also bei einer Nationalmannschaft, da muss ja jetzt, da weiß nicht, lehne ich mich da zu weit aus dem Fenster, dass da muss ja nicht die große Fußballkultur wöchentlich trainiert werden, so, sondern da kommt's ja schon auch auf Ergebnisse und Teamchemie und solche Sachen an. Und das, wenn man konnte, wie der erste Kollege hier, One Man, gesagt hat, dann kann man, also das sind ja auch Qualitäten, die man Allegri durchaus auch zuschreiben kann, denke ich. Auch wenn ich konnte, auch noch besser geeignet fände.
Ja.
Aber vielleicht wird ja Allegri auch zusammen mit seinem alten Spezi Paratici zu Milan wechseln. Also,
ist also
gar nicht frei dann.
Auf der einen Seite, ja, also ich bin deswegen zum Beispiel, ist vielleicht auch so jemand wie Inzaghi nicht der Richtige für die Nationalmannschaft. Du brauchst da wirklich, denkst du, so einen, der dann halt das abruft und ehrlicherweise auch nicht das, was wir sonst bei Vereinstrainern sagen, die brauchen halt Trainingswochen, um was zu implementieren. Mhm. Auf der anderen Seite
passt Spalletti deshalb auch nicht so gut.
Genau, wollte ich das sagen. Aber auf der anderen Seite scheint es ja tatsächlich zum Beispiel bei der deutschen Nationalmannschaft mit einem Trainer, der vielleicht jetzt auch schon irgendwie über taktische Ideen kommt, etc. pp. schon auch zu funktionieren.
Stimmt.
So.
Hast du auch recht.
Also ich glaube.
Wobei, also da ist natürlich auch nochmal irgendwie ein Sonderfall, weil da war es ja gut hinten raus mit Löw und sowas, war es schon auch nicht mehr so gut, aber da muss ja auch irgendwas mit der Mannschaft und dem vorigen Trainer irgendwie nicht gepasst haben, wenn man sieht, was der jetzt in Barcelona macht und wie die dann direkt nach seinem Abgang wieder gespielt haben, so. Klar, also Nagelsmann erreicht die gut und das funktioniert gut, aber da war das auch nie weg, eigentlich, würde ich sagen.
Fair, fair, ja. Dann haben wir noch eine Nachricht von Luca bekommen, der ja auch so eine Frage aufwirft, die ich tatsächlich weitestgehend auch gerne einfach mal in die Community mitgeben wollen würde. Der schreibt nämlich: Ciao Ragazzi, mich würde eure Meinung zur hohen Legionärsquote in der Serie A gerade im Hinblick auf die Nationalmannschaft interessieren. Laut Transfermarkt hat die Serie A mit 67,5% den höchsten Legionärsanteil der Top 5 Ligen. Danach folgen die Premier League 67,4, Ligue 1 62,2, Bundesliga 53,8 und La Liga 41,4. Die Werte der Bundesliga und La Liga sprechen für sich und die Topspieler, die noch im Ausland spielen. In der Serie A haben gerade auch kleine Teams wie Venezia, Udinese, Lecce, Parma und Como einen sehr hohen Legionärsanteil, während Spieler wie Gnonto, Pafundi, Casadei und die Espositos unterklassig oder so gut wie gar nicht spielen. Gerade Juve hat italienische Talente in der Vergangenheit eher zerstört als gefördert. Klammern, Chiesa, Ken, Locatelli, Punkt, Punkt, Punkt. Bei einem Spieler wie Ken kann man sehen, was möglich ist, wenn man Spielzeit bei einem ambitionierten Verein erhält.
Ich würde sagen, vor allem Vertrauen.
Ja.
Also Spielzeit hat er bei Juve auch bekommen, aber
ja. Ja.
Das, ich glaube, wir haben das ja schon mal besprochen in den letzten Wochen, also dass da, ich glaube, dass das so der weniger vorhandene Druck irgendwie in Florenz da eine große Rolle spielt.
Mhm. Prinzipiell. Ich weiß nicht, ob ich das Wohl einer Nationalmannschaft grundlegend daran festmachen würde, wie hoch der Legionärsanteil ist.
Ich glaube auch nicht, dass es da einen kausalen Zusammenhang gibt. Also man sieht das in anderen Ligen, ich weiß nicht, in der Türkei gab es immer eine Quote, in Russland gab es, glaube ich, auch immer eine Quote, so als die noch mitspielen durften. Die sind dadurch jetzt aber auch nicht unbedingt. Also ist natürlich die Türkei jetzt auch nicht Italien, oh, das gibt einen Shitstorm. aber also vom Favoritenstatus her, aber trotzdem hat sowas nie zu irgendwas geführt, zu irgendwie einem größeren Erfolg, wäre jetzt mein Gefühl. In Brasilien gibt es aktuell auch so eine, wobei es da eher in die Richtung geht, die Diskussion, die sollen mal lieber alle wieder in der Heimat spielen, weil unsere Liga ist ja auch so gut wie die europäischen Top-Ligen und so. Und dann setzt man auf Brasilianer, die halt eben in Brasilien spielen, und ich glaube, die Seleção ist aktuell so schlecht wie lange nicht.
Hm.
Weiß ich einfach nicht. Ich kann das Argument verstehen, wenn das immer so in Richtung Jugendarbeit geht, so, weißt du, es wird lieber der 24-jährige Mittelklasse-Spieler aus Argentinien verpflichtet, als jetzt den 18-jährigen aus der eigenen Jugend auf den Platz zu stellen, so. Dahingehend kann ich was abgewinnen, und da kommt dann sicherlich auch irgendwann ein Effekt bei der Nationalmannschaft raus. Womöglich, vielleicht, keine Ahnung. Ja, aber also irgendwie so dieses mehr Nationalismus wagen oder so. Ich weiß nicht. Das verfängt für mich beim Fußball irgendwie nicht.
Ja, verstehe, was du meinst, ja. Weißt du, was auch zu nichts geführt hat?
Na?
Die Verpflichtung von Thiago Motta bei Juve.
Aber doch, die hat dazu geführt, dass wir hier einen großen Programmpunkt wieder einmal in dieser Folge haben.
Damit. Ja, das stimmt. Also wir werden von Community-Takes durch diese Folge getragen. Und an dieser Stelle starten wir rein in den Spieltag, würde ich mal meinen wollen, mit dem großen übergeordneten Thema, dass Thiago Motta ja dann auch zu einem höchst kuriosen Zeitpunkt in der Länderspielpause entlassen wurde. Mit allem Trara, das dazu gehört. Und da würde ich gerne starten wollen mit den per Text eingesendeten Takes von euch dazu. Manuel hat geschrieben: Und jetzt soll es ein Trainer richten, der nur 2 Monate Vertrag bekommt, noch nirgends nachhaltig erfolgreich war und ein komplett anderes System spielt? Mamma mia. Jetzt gilt es, Çuntuli zu hinterfragen. Mhm. Ja. Über 8 Monate werden Spieler vom Hof gejagt, welche in Projekt Motta keine Rolle spielten, und dann dem Projekt Motta nicht mal eine Saison zu geben. Jo. Flo, ciao ragazzi, würde mich heute bezüglich eurer Juve-Frage melden, quasi als Unbeteiligter. Finde es aus Juve-Sicht schon sehr leicht, einfach Motta zu kicken. Die Mannschaft ist einfach auch nicht besser. Dass mit Bremer der einzig gute Innenverteidiger out of season ist, liegt nicht an ihm. Außerdem finde ich, ist der Kader schon komisch zusammengestellt. Kopmeiners, Gonzalez, Yildiz, Kolomoyani sind alles gute Kicker, aber nicht zwingend für, in Anführungszeichen, Rückgrat bekannt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Spielführer Locatelli sich mir nichts, dir nichts hinter den Trainer stellt.
Mords.
Kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Spielführer Locatelli sich Mords hinter den Trainer stellt.
Mords. Kennst du das Wort nicht?
Mords, na klar. Ja. In Klammern Most Overrated Serie A Spieler ist.
Das ist auch hot.
Ist Mords die Abkürzung für Most Overrated Serie A-Spieler? Nee, Mords. Der 7. Oh Gott. Auch Fagioli ist nur verliehen und hat bis auf das Spiel gegen Juve nicht die Sterne vom Himmel gespielt. Außerdem ist er mit 24 auch kein Juwel mehr. Das Ganze hat leichte Ancelotti beim FC Bayern Vibes. Irgendwie versucht man alles dem Trainer anzudichten. Die Spieler können nichts dafür, angeblich. Vielleicht sehen das ja andere ZuhörerInnen ähnlich. Liebe Grüße. Dann hat Michael geschrieben: Matteo Guendouzi ante Portas, mega lol 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 lol. Hat Thiago Motta zu früh den Sprung in die oberste Klasse gewagt? Ich glaube, das haben wir mit Ja beantwortet zuletzt. Was ist mit Guendouzi? Steht er bei Juve auf dem Zettel oder was? Als Mentalitätsspieler? Nee, aber
wegen Igor Tudor, weil die doch dann irgendwie zweimal, die waren in Marseille und bei Lazio zusammen und das, ich glaube, die verstehen sich nicht so gut.
Ja, richtig, richtig. Vito schreibt: absolut nachvollziehbar, auch wenn ich nicht tief im Juve-Thema stecke, gab es doch in den letzten Wochen sehr gute Takes dazu, besonders diese eine längere Nachricht, die ihr vorgestellt habt. War das die von Manolo? Vielleicht. Wird sich zeigen, ob Tudor weitermacht. Andere Take: ist Motta jemand für Milan zur neuen Saison? Wie seht ihr das? Nee, ich glaube, Motta Milan funktioniert nicht.
Ich glaube, das heißeste Gerücht bei Motta ist aktuell Atalanta.
Könnte funktionieren.
Ja.
Schon viel eher, glaube ich. Julian schreibt: Hi, grüßt euch. Ich wollte mal kurz zu den 2 Themen aus eurer Story Bezug nehmen. Erstens, Tudor. Was meinen Verein angeht, bin ich ja immer recht kritisch und neige zu leichten Überreaktionen. Auch hier bin ich erstmal kritisch mit der Entscheidung. Also, der Motta-Rauswurf war aufgrund der Leistung der letzten Spiele meiner Meinung nach nicht mehr vermeidbar. Anfang der Saison habe ich mich noch selber dieses aus dem Papier spannende Projekt gefreut und konnte auch über viele schlechte Entscheidungen hinwegsehen und habe ihn oft verteidigt. Vielleicht habe ich mich doch etwas von den Ergebnissen Bolognas und dem schönen Calafiori aus der letzten Saison blenden lassen und Motta ist ja gar nicht so gut, wie ich vor der Saison gedacht habe. Ich glaube zwar, dass er in Zukunft noch ein recht solider Serie A-Trainer sein kann, aber das bei Juve, das war einfach nichts. Hinzu kommt natürlich auch der Umgang mit den Spielern. Was mit Danilo, Chiesa, Vlahovic abgezogen wurde und teilweise immer noch wird, finde ich grenzwertig. Wobei das alles wahrscheinlich nicht an Motta alleine lag. Weiß man natürlich nicht genau. Auch von Çuntuli bin ich nicht mehr so der größte Fan und auch er muss meiner Meinung nach gewaltig aufpassen, was er in nächster Zeit tut und sagt. Sei es drum, jetzt haben wir mit Tudor einen Trainer, der ehrlich gesagt bis jetzt auch noch nicht wirklich auf hohem Niveau überzeugt hat. Seine Amtszeit bei Lazio war punktetechnisch gar nicht so verkehrt, ging aber auch nur 10 Spiele oder so. Aber er kennt den Verein sowohl als Spieler als auch als Co-Trainer. Zwar sind aus dieser Zeit auch nur noch Pinsolio und McKennie über, trotzdem habe ich zumindest für den Rest der Saison das Gefühl, dass er es hinbekommt, Juve zumindest unter die Top 4 zu bekommen. Für die Zukunft müssen wir dann mal abwarten. Alles in allem eine recht gebrauchte Saison. Oh, das ist aber schon sachlich eingeordnet, recht gebrauchte Saison, mein lieber Julian. Für Juve hoffentlich am Ende mit dem minimalsten Erfolg, dem Erreichen der Champions League. Betrachtet, woher der Verein kommt, ist das aber sehr ernüchternd. Ja, Felix schreibt: Man wird sehen, was das, also genau, ich glaube, die Frage war, ob das Tudor richten kann, das wird man sehen. Ja, Tudor genau. Hat meines Wissens in seinen Stationen keine 2 Jahre oder mehr, Klammer auf, außer bei Hajduk Split, Klammer zu, gecoacht und hat bei Lazio auch keine gute Figur gemacht. Ausnahmen gab es zwar bei Hellas und Udinese. Mein Fazit, es ist für Juve nur ein Übergangstrainer zum Sommer. Ja, ich glaube, das kann man so stehen lassen.
Ja.
John, dann könnt ihr mal entspannen. Genau wie Motta jetzt nach seiner Entlassung in Turin wird demnächst wieder der Beton angerührt. Alk.olf schreibt, nicht Juve-like, jetzt der Co. vom in Anführungszeichen untauglichen Pirlo. Ernsthaft? Justin fragt, Motta zu Roma. Haben wir gerade schon gesagt, Atalanta, da wahrscheinlich eher das Ding. Tom schreibt, zur Entlassung musste sein, finde gute Übergangslösung. Klammer, Juve-DNA. Malolo Lolo schreibt, trotzdem muss Chunto die spätestens nach Saisonende weg. Und wenn er der Truppe diesen Spirit einimpfen kann, sollte Platz 4 machbar sein. 3-4-2-1 anstatt 4-2-3-1, aber immer ist er mehr Juventino als alle Verantwortlichen zusammen. Nicht zu 100% mein Wunschtrainer, da er ein komplett anderes Spielsystem spielen lässt als Motta. And 79. Juve, das Man United der Serie A.
So weit würde ich noch nicht gehen, ja. Aber...
Luca, Juve lässt Trainer nicht nötige Zeit und Raum. Siehe Sarri, Pirlo, Motta. Entwicklung braucht Zeit. Ja, ich glaube aber, ich bin da inzwischen nicht mehr ganz so auf dem, dass ich sage, dass man, ich bin mir da irgendwie inzwischen nicht mehr ganz sicher, ehrlicherweise, weil Entwicklung braucht schon irgendwie auch eine Richtung und eine Tendenz, in der man was erkennen kann, so, ne?
Ja, und also ich glaube, dass ja jetzt das wirklich das große Problem war, so was man auch bei den juvenalen Medien rausliest, dass er eben die Kabine verloren hat. Auch wenn das nach dem Interspiel irgendwie gar nicht so wirkte, weil die da ja echt eine gute Reaktion gezeigt hatten. Ich habe jetzt auch die Details dazu jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber da gab es so aus dem Training auch irgendwelche Berichte und eben wie er auch, das ist ja auch schon hier angeklungen mit Spielern wie Vlahovic und so umgegangen ist. Ich glaube, da können dann Risse entstehen, die dann auch nicht mehr zu kitten sind.
Ja, true. So, Toba wie Juve is bantering without any further ado. So. Nogolito, Juve mal wieder unterirdischem Management. CHSCH Bass. Usernamen vorlesen, ist mein großes Talent. Hobby. Ja. Ja. Schlimmer geht immer. Martin. 2011 bis 2020 ist vorbei. Juve ist nicht in der Situation, einem Trainer mit Potenzial keine Zeit zu geben. Fehler.
Warte. Der Trainerwechsel, denke ich mal, ist der Fehler.
So, ja. Marco schreibt, gib mir BVB und Kovac-Vibes.
Gerade zum Spieler des Spieltags gewählt worden von der Transfermarkt-Community.
Wer? Niko Kovac?
Kovac, ja.
Als Spieler des
Spieltags? Trainer des
Spieltags. Trainer des Spieltags, ich wollte gerade sagen. Hat er selber jemanden?
Ja, vielleicht hat er sich auch selbst eingewechselt. Ich habe das nicht geguckt, keine Ahnung.
Ja, echt? Für mich Ole Werner, tatsächlich.
Schanauze.
Fabio, alles besser als Motta. Motta hat zu wenig erreicht für so ein arrogantes Verhalten. Na ju. Und last but not least wollen wir hören, was unser Edeltifoso und Juventino Francesco zu sagen hat.
Und apropos Juve, da ist ja heute auch einiges passiert. Motta ist gegangen, auch wieder auf unglaublich miese Art und Weise, wie man so liest, also per Telefon einfach und dann noch mit ausgerechnet Giuntoli, der die komplette Kaderplanung vergeigt und ja, ich habe mich ja letztes Mal schon genug drüber aufgeregt, aber ausgerechnet der spricht davon, dass er sich beschämt fühlt, dass er Motta zum Trainer gemacht hat. Also bitte, che cazzo, was, also es ist doch auch nur noch peinlich. Also wenn du vor allem dir dann halt auch als Trainer vorher noch, was man so gelesen hat, hast sagen lassen müssen, wie du den aufstellen sollst, damit dann die paar Talente, die man noch hat, vor allem dann halt ein Yildiz, dann bleiben wollen. Also, dass du die halt dann entsprechend da und dort spielen lassen sollst, gefälligst, und denen Einsatzzeiten gibst, weil dir sonst langfristig das Ganze um die Ohren fliegt. Also, es ist eine absolute Farce gewesen. Und da Giuntoli ja seinen Wunschkandidaten Mancini wohl nicht durchgekriegt hat, dürfen wir wohl davon ausgehen, dass der am Saisonende wohl auch die Koffer packen darf. Also würde ich zumindest mal annehmen. Und jetzt kommt dann halt Igor Tudor. Positiv, es ist ein, in Klammern, Ex-Juventino, und er hat eine recht gute Statistik gehabt am Ende der letzten Saison, als er sich um Lazio gekümmert hat. Ich glaube, die zweitbeste, so was den Punkteschnitt angeht. Von daher bin ich zumindest, was das angeht, hoffnungsvoll, dass man doch noch es schafft, den vierten Platz zu erreichen, um in der Champions League mitspielen zu können. Und wenn er dann halt sagt, ja, er will sich jetzt um Vlahovic kümmern, der ja mindestens, ich habe es nicht weiter verfolgt, ein Tor heute für Serbien schon gemacht hat. Also ein Fünkchen Hoffnung, die Mannschaft irgendwie zu stabilisieren, damit dann der Nachfolger, weil ich glaube nicht, dass Tudor eine langfristige Lösung unbedingt sein kann, da vielleicht doch mal wieder den Schalter umlegen kann oder zumindest das Ganze wieder tatsächlich auf den Weg bringt. Und unglaublich bezeichnend ist natürlich auch, wenn man liest, man hat irgendwie Führungsspieler gefragt, bevor man halt Motta gesagt hat, dass er gehen kann, was denn ihre Meinung ist. Und wenn man dann halt sieht, wer denn so bei Instagram kurze Zeit, nachdem das Ding verkündet war, die entsprechenden Beiträge geliked hat. Ne? Ich sag nur Chiesa, Danilo. Also es spricht keine gute Sprache, was Motta letztendlich angeht. Gucken wir mal, was jetzt draus wird. Habt eine schöne Woche. Arrivederci. Ciao.
Ja, ich glaube, dann hätten wir den Juve-Part vollumfänglich an dieser Stelle, würde ich mal sagen, besprochen und besprechen lassen. Grazie mille an alle, die sich da beteiligt haben. Gerne jetzt natürlich auch noch Takes dazu mit eingerechnet. Das erste Spiel von Igor Tudor. Und ich muss mal sagen, er hat jetzt schon mehr Torbeteiligung als Thiago Motta. Weil mal Folgentitel live, also er macht den Balljungen, ne? Bei dem Tor.
Ja, jetzt wo du sagst.
Er macht den Balljungen bei dem Tor.
Ja, ja, ja.
Vom Balljungen zum Tudor. Tutor. So. Also mit T, oder? Tutor ist allen im Griff, aber müssen wir noch ein bisschen drauf rumdenken. Mehr Torbeteiligung als Thiago Motta ist auch gut, finde ich. Aber es ist vielleicht ein bisschen zu lang. ja, also ich finde ehrlicherweise, wir haben uns natürlich da ein bisschen auch so in der einen oder anderen WhatsApp-Konversation dann natürlich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Du konntest da wahrscheinlich einfach irgendwie alles Geld der Welt draufsetzen, dass Juve dieses Spiel 1-0 gewinnt gegen Genoa. Das so. Aber wir haben die letzten Wochen auch schon genügend über die stabilen, auftretenden Genuesen gesprochen. Von daher ist das schon auch was wert. Es ist dann halt
zumal, also ich glaube, Juve hat tatsächlich nicht wirklich was zugelassen. Und auch gerade hinten raus, dann als Genoa noch ein bisschen angelaufen ist, hatten sie ja auch Chancen, das definitiv auch noch höher zu gestalten.
Ja, also Chancenverwertung teilweise hanebüchen gewesen. Oder auch das zu Ende spielen der Konter teilweise. Kopp Meiners hat auch wieder irgendwo einen Ball aus dem Stadion geschossen, habe ich gesehen, bei so einem Serie A Out of Context Video. Vielleicht bekommt der jetzt ja wieder Vertrauen und damit auch Form zurück. Ja, ich glaube, ehrlicherweise muss man über das Spiel jetzt gar nicht noch so viel sagen. Das war einfach wichtig, dass sie das gewonnen haben. Es ist dann natürlich auch ein bisschen Einzelaktion, aber auch mal wieder gut, dass dann gerade Yildiz so ein Dribbling gelingt mit dem Abschluss. Genau. Und ja.
Also ich denke, dass das gerade, sagst du komplett richtig, also ich glaube, dass gerade Yildiz und Vlahovic, die eben jetzt unter Motta zuletzt vermehrt auf der Bank gesessen haben, die haben jetzt das Vertrauen bekommen von Tudor und haben zusammen das Tor herausgespielt. das tut denen gut. So, damit lehne ich mich weit aus dem Fenster.
Ja, und ein Zähler hinter Rang 4. Als nächstes geht es dann zu Roma. Dann empfängt man Lecce, spielt bei Parma und zu Hause gegen Monza. Also da.
Also ich glaube, ich tippe unentschieden für das Spiel gegen die Roma.
Ja.
Ja.
0-0 oder was?
Mhm.
Mhm.
1-1.
1-1. Ich glaube, Juve gewinnt 1-0.
Okay.
Ja. Und dann holt Igor Tudor bis Ende April in den 4 Spielen, sorry to say, 12 Punkte. Und dann kriegt er einen 2-Jahres-Vertrag angeboten.
Ich finde das ja wirklich, also als ich gelesen habe, dass er kommt, so, ich finde, so Feuerwehrmann-mäßig ist tatsächlich, kannst du keine viel bessere Lösung machen. Also weiß nicht,
finde ich auch irgendwie.
Ja. Der andere, der ja, die anderen beiden, die da gehandelt wurden, sind ja Mancini und Tedesco gewesen. Der eine hat noch nie in Italien gearbeitet. Und ob Mancini jetzt der Richtige ist, der kann natürlich auch Ansprache und weiß, wie man eine Mannschaft führt und so, keine Frage, ob er der Richtige gewesen wäre, um da jetzt das zu machen, also sehe ich dann eher ab Sommer. Vielleicht.
Ja.
Ich finde, also dafür Tudor so als General irgendwie.
Vor allem war doch das Ding.
Passt schon sehr gut.
Vor allem war das Ding, also was ich gehört hatte, so, wo auch immer ich das gehört habe, das ist jetzt erstmal egal, aber dass man Mancini ja wohl so die Option haben wollte, dass sein Vertrag sich automatisch dann verlängert, wenn er sich in die Champions League qualifiziert. Ja.
Ja, genau, also finde ich auch in Ordnung so, aber weil wie gesagt, ich finde nicht, dass Mancini ein Feuerwehrmann ist.
Ja.
Das sehe ich bei Tudor schon viel eher. Das hat er bei Lazio auch sehr gut gemacht. Bis er sich dann eben mit Lotito verkracht hat.
So, ja. Ja. So, mal sehen, wie mein Juve-April-Take altert. Was sehr gut altert, ist die Saison von der Fiorentina, muss man sagen.
Mhm,
sie gewinnen das Spitzenspiel gegen Atalanta durch einen Treffer von Moyes Kean. Das war sein 16. Saisontor und er ist damit der erste Italiener, der für die Fiorentina mehr als 15 Tore in einer Saison knipst, seit Giuseppe Rossi in der Spielzeit 2013-14.
Oh.
Das ist doch mal eine Ansage, würde ich sagen.
Die Folgentitel fällt auch Hurricane. Hatten wir den schon mal?
Hurricane? Weiß ich nicht. Haben wir noch keinen Bundesliga-Podcast gemacht oder so.
Ja, ich genau.
Muss mal gucken. Und ja, also muss man sich mal nur überlegen, was möglich gewesen wäre für die Fiorentina, wenn man da zwischenzeitlich im Februar nicht gegen Como und Hellas verloren hätte.
Haben Atalanta endgültig, die kann man auch das Gleiche sagen, was wäre möglich gewesen, wenn die letzten Wochen nicht so gelaufen wären, wie sie gelaufen sind. Aber sie haben sie jetzt also endgültig aus dem, wir haben zwar Inter schon zum Meister gemacht, aber aus dem halbwegs noch offenen Rennen haben sie sich dadurch verabschiedet.
Ja, würde ich auch sagen. Also es sind für Atalanta jetzt 9 Punkte Rückstand auf die Nerazzurri und Bergamo in dem Spiel, wie ich finde, auffällig, dass da dann doch auch gegen echt eine gut kompakt stehende Mannschaft der Fiorentina kaum was kreiert wurde an Chancen. Also Retegi wirkte, also durfte ja auch direkt wieder Startelf, obwohl angeschlagen von der Nationalmannschaft, wo er auch gar nicht gespielt hat, zurück oder aus der Länderspielpause angeschlagen, so wiedergekommen, wirkte ein bisschen kraftlos, wie auch Teile sonst des Teams, wo man schon wieder gemerkt hat, dass ja, jede Fußballmannschaft hat das, aber ich finde Atalanta und Gasperini-Mannschaft noch viel mehr. Wenn da tatsächlich nicht die 110% gegangen werden, dann hat das gleich einen sehr, sehr großen Impact bei denen. Und ehrlicherweise kann das Spiel auch 0-0 ausgehen, wenn halt nicht einmal da Deron, den ich finde, den man da mit in die Verlosung reinnehmen muss, der einen sehr scharfen Ball auf Hien spielt, und der da schon angelaufen wird. Klar muss er das selber dann besser lösen. Man wird halt top angelaufen von Moyes Kean, der schnappt sich dann das Bällchen und läuft dann nochmal über einen halben Platz und schließt sauber ab. Muss er auch erstmal so machen.
Ja.
Aber es ist im Endeffekt dann trotzdem individueller Fehler, der dieses Spiel mitentscheidet. Ja, die Meisterschaft ist aber noch nicht entschieden, weil Napoli eines der letzten verbliebenen schweren Spiele, wobei, wenn man das, okay, Entschuldigung, ich darf jetzt wieder nicht zu viel über Milan sagen, sonst gibt es den nächsten Shitstorm, weil eigentlich normalerweise ist ja auch nur Zweiter gegen Neunter dieses Spiel gewesen. Das ist jetzt auch nicht das Top-Spiel, aber wir wollen es mal so nennen und die Elf von Antonio Conte hat sich zumindest in der ersten Halbzeit überhaupt keine Blöße gegeben. Mal von vorne weg ganz wichtig, Neres wieder zurück gewesen, haben wieder in einem 4-3-3 gespielt, davor ja mal auch in einem 3-5-2, als Neres weg war und nachdem Kvaratskhelia ja zu PSG gegangen ist. Scott McTominay hat gefehlt, genauso wie Spinazzola. McTominay meine ich Grippe, Spinazzola was an der Wade. Ja, und auf der anderen Seite bei Milan, Musa war gesperrt, Emerson Royal verletzt, Loftus-Cheek dann doch nicht gestartet, weil er aufgrund einer Blinddarmoperation ins Krankenhaus musste. Boah, zudem,
ätzend.
Ja. Zudem dann Rafael Leão gebencht worden und auch Jiménez. Deswegen Joao Felix und Tammy Abraham angefangen. Tammy Abraham, weiß ich gar nicht, habe ich ihn wieder gesehen, als er ausgewechselt wurde, glaube ich. Groß tatsächlich davor in Stadio Maradona, Alemão, Careca und Poco Lavezzi am Start gewesen. Das hat wenig mit mir gemacht. Und was tatsächlich das Emotionalste war, eine Schweigeminute, die dann in eine Applausminute überging für den 14-jährigen Diego de Vivo, der auf dem Weg zum Training der Woche davor verstorben war. Große Anteilnahme auch wieder. Kapitän Di Lorenzo, Meret und Politano haben Blumen niedergelegt vor der Kurve, in der sonst auch der Papa von Diego immer stand, gab Banner für den Jungen und so. Ja, ein bisschen arg gebeutelt in letzter Zeit da, die Stadt Napoli in solchen Sachen. Ja, und weiß nicht, vielleicht auch wieder mit diesen Emotionen auf den Platz gehen, haben sie ja wieder diese Conte-Energie auch auf den Platz gebracht. Ja. Der ja selber, und das fand ich tatsächlich gut, als er es gemacht hat, mal vor dem Spiel relativ offensiv natürlich auch die Meisterambitionen ausgesprochen hat. Also nicht nur irgendwie bla bla bla, sondern schon. Also wenn du auf die Tabelle guckst, wir sind so nah dran, Inter dran, natürlich wollen wir Meister werden.
Gut so.
Fand ich gut. Ja. Fand ich gut und die Mannschaft ist da mitgezogen. Frühes 1-0. Man kann sagen, oft hervorragend herausgespielt, hinten mit ganz viel Geduld das Spiel eröffnet und dann geht's schnell. Di Lorenzo und Politano verstehen sich ja im Schlafe. Der Ball kommt da schön hinter die Kette. Und dann habe ich mir da aber auch noch aufgeschrieben, verteidigt im Stile einer Milan-Mannschaft 2025.
Also das ist, als ich mir vorhin die Highlights, bevor ich diesen Satz gelesen habe, ich hatte ihn auch so ähnlich im Kopf.
Also das ist extrem körperlos, was die drei Herrschaften da machen, die da irgendwie sowohl Pavlovic als auch, wer ist da noch mit eingerückt? Es müsste Theo sein. Genau, Theo und auch Gabia macht dann irgendwie so ein bisschen den Körperklaus und keiner kommt da so richtig ran. Extrem schwierig, extrem schwierig. Also ich finde genau wie die gesamte erste Halbzeit von Milan, in der Napoli wirklich richtig, richtig stark war, auch das Tor Lukakus dann, das ist halt auch wieder, ne, also ich weiß nicht, ob er ihn so treffen will, aber wenn er ihn wahrscheinlich normal trifft, dann schießt er einen Torwart an, wo ich dann auch wieder gedacht hätte, das ist jetzt auch wieder Romelu. Aber auch wie er da, es war nicht Theo, war es Kyle Walker. Kyle Walker war auf jeden Fall dann derjenige, der beim 0-2 auch so mega stupide das Abseits aufhebt. Auch so alle nicht richtig wach. Und ganz, also die Milan-Mannschaft gibt mir ganz, ganz komische Vibes. Also wirklich. Da auch nie wirklich irgendwie mal Härte ins Spiel gebracht in den ersten 45 Minuten. Wie gesagt, Tammy Abraham und Joao Felix überhaupt nicht stattgefunden. Ja, und in der zweiten Halbzeit war das Spiel dann weitestgehend tot eine ganze Weile. Also da hat dann am Anfang, also Napoli ist super passiv geworden, war aber zunächst erstmal auch gar kein Problem. Es gab mehrere Sequenzen, in denen Milan den Ball durch die Gegend getragen hat, beziehungsweise ein Spieler von Milan hat den Ball durch die Gegend getragen und der Rest der Mannschaft hat sich nicht bewegt. Und dann kannst du halt auch einfach so stehen, wie Napoli gestanden ist.
Ja.
Dann wird Philipp Billing eingewechselt und macht mit der ersten Aktion ein super dummes Foul an Theo. Und es gibt einen Elfmeter, den Santiago Jimenez schießt. Warum auch immer, das hat Carsten Fuß auch so ein bisschen in Frage gestellt, warum nicht Pulisic schießt. Es wird einen Grund dafür gegeben haben. Mhm. Wie er den dann geschossen hat, unterirdisch. Also man kann ja mal sagen,
gut ist schlecht. Meret hat ihn festgehalten.
Ja, genau. Also ja. Wenn man, Elfmeter ist gut, wenn er drin ist. Aber wenn du halt nicht mal hochguckst, wo der Torwart hinspringt und dann dich dazu entscheidest, den Ball so in Richtung Tor zu schieben, dann musst du dich nicht wundern.
Ja.
Ja, und dann ist es eigentlich, muss ich sagen, Napoli zu verdanken gewesen, dass dieses Spiel nochmal spannend wird, weil sie so passiv geworden sind, dass irgendwie, sie haben das, trotz dieses Elfmeters, was ja nochmal irgendwie so einen kleinen Schub hätte geben können in Sachen Momentum, haben sie förmlich um den Anschlusstreffer gebettelt. Und dann war es nochmal eine wilde Schlussphase, wo Milan fast noch den 16. Punkt nach Rückstand, das wäre dann gemeinsamer Topwert mit Bologna gewesen, geholt hätte. Und auf der einen Seite habe ich mir gedacht, als ich die Statistik gesehen habe, muss man Milan mal zugute halten, dass sie schon so gewisse in der Phasen des Spiels dann hinten raus anscheinend Mentalität zeigen. Aber auf der anderen Seite musste ich mich auch fragen, warum du ständig in Rückstand gerätst.
Richtig.
Ja. So. Also,
es ist alles Taktik, nachdem das in den ersten, in den Supercoppa-Spielen ja so super funktioniert hat.
Man weiß es nicht. Ja. Ich werde mir das genauer anschauen, denn Milan, das muss man ja, also erstmal muss man sagen, die Königsklasse, der Zug ist abgefahren für Milan.
Ja.
Es sind jetzt 9 Punkte Rückstand auf Bologna. Und tatsächlich die anderen da, zumindest auch Juve und die Roma und die Fiorentina, sind alle stärker als Milan.
Würde ich auch sagen.
Und Napoli bleibt 3 Punkte dran an Inter. Man muss aber sagen, dass Inter das deutlich bessere Torverhältnis hat. Und der direkte Vergleich zwischen Inter und Napoli ist komplett ausgeglichen.
Ah, also zählt das dann, ne?
Ja, also muss man tatsächlich so ein bisschen wie zum Beispiel in Deutschland mit Bayern und Leverkusen, wo man sagt, das sind 6 Punkte / halt 7 wegen des Torverhältnisses, sind es hier eigentlich, muss man sagen, 4.
Ja.
Jo. Und Milan hat jetzt ein Heimspiel am Mittwoch um 21 Uhr im Hinspiel des Halbfinals der Coppa Italia. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Christian Bernhard und meine Wenigkeit sind an den Mikros. Dann Heimspiel gegen die Fiorentina, auswärts Udinese, ekelhaft, Heimspiel gegen Atalanta und dann Rückspiel gegen Inter in der Coppa. Der Appell der Wahrheit für die Rossoneri, sage ich dabei.
Ja. Ja, vielleicht passt das ja aber auch, also vielleicht brauchen die diese Gegner, nicht die Kleinen.
Vielleicht. Napoli auswärts bei Bologna als nächstes, dann Heimspiel gegen Empoli, bevor man nach Monza fährt und dann wiederum Torino empfängt. Rein in die kompakte Übersicht des 30. Spieltages und da haben wir unter anderem ein 1:1 gesehen zwischen Como und Empoli in einem, was die Highlights so hergeben, sehr wilden Spiel. Also hätten beide Mannschaften deutlich mehr Tore schießen können und das Spiel auch für sich entscheiden können. Duvikas mit der Führung für Como, erstes Tor in der Serie A für den Neuzugang. Und auf der anderen Seite dann der Ausgleich durch Kouame, der davor auch schon mal Aluminium getroffen hatte. Insgesamt 2 Aluminiumtreffer für Empoli, die sich ehrlicherweise echt gar nicht schlecht verkauft hatten. Und so ist es ein wichtiger Punkt für Empoli. Como lässt so ein wenig, das glaube ich hatten wir davor auch gesagt, wenn sie das Spiel gewinnen, sind sie durch. so lassen sie Empoli am Leben und verpassen es, sich so richtig komplett aus der Abstiegszone abzusetzen, würde ich mal meinen.
Ja. Trotzdem bleibe ich dabei bei so vielen Spielen, die noch ausstehen, wenn du jetzt 30 Punkte hast. Das reicht dicke.
Venezia hat diese nicht. Sie verlieren nämlich zu Hause auch trotz eigener guter Chancen mit 0:1 gegen Bologna. Das Siegtor für die Rossoblu erzielt Orsolini. Saisontor Nummer 11, persönlichen Rekord eingestellt.
Ah.
So, auch einer, der nicht schlechter geworden ist, nachdem Thiago Motta weggegangen ist.
Ist richtig.
Und die Roma gewinnt in Lecce durch einen Treffer Dovbiks. Es war insgesamt, glaube ich, nicht ganz so das Spielchen, was alle vom Hocker gerauen hat. Die Torhüter Falcone und Svila, die beiden Besten auf dem Platz. Ranieri hat wohl danach zur Mannschaft gesagt, nach dem erneuten späten Siegtreffer, ob sie ihn umbringen wollen.
Ja. Na, immerhin, also Dovbik aber auch 11. Saisontor.
So, wollen wir an dieser Stelle mal erwähnen. Und ja, wir müssen auch erwähnen, dass es das 7. Spiel in Folge ist, das sie gewonnen haben. So eine Serie hat man zuletzt zwischen Januar und März gestartet, 2016, damals noch unter Luciano Spalletti. Und wenn wir bei Trainern sind, Gasperini wird wohl nicht der neue Roma-Trainer.
Das stimmt, wurde mitgeteilt. Habe ich auch gelesen. Mhm. Ich sag, bleib bei Ancelotti.
Jo. Einen noch nicht Matchball, aber ganz, ganz wichtigen Sieg hat Cagliari gefeiert. Die schlagen nämlich Monza mit 3:0. Viola, Gaetano und Luvumbo die Torschützen. Monza jetzt 10 Zähler hinter dem rettenden Ufer. Cagliari hat sich ein wenig Luft verschafft, ist jetzt 6 Punkte vor Empoli. Und an dieser Stelle, weil ich es gesehen habe, muss ich mal die Frage an die Community und an alle Regelkundigen, sollte ich ja eigentlich auch sein, aber mir ist es bei zwei Sachen aufgefallen dieses Mal in der Serie A und besonders beim Freistoßtor von Gaetano. Zählt in der Serie A die Regel nicht, dass die angreifenden Spieler mindestens 1 Meter von der Mauer weg sein müssen? Also Luperto steht steht direkt an der Mauer dran von Monza und macht es tatsächlich hervorragend, weil er sich wohl aufgrund seines 7. Sinnes genau in dem Moment duckt, wo der Ball kommt, ohne es zu sehen. Also er guckt in Richtung Tor und duckt sich in dem Moment, wo der Schuss kommt, der geht genau über ihn drüber und dann schlägt er ein und er steht de facto zu nah an der Mauer dran. Ich kann mich erinnern, dass das tatsächlich in der Bundesliga schon mal vom VAR gecheckt wurde und deswegen ein Freistoßtor einkassiert wurde. Nee, es war in der 2. Liga, weil es war nämlich das Spiel des HSV gegen Werder Bremen. Der eine von einem ist ja wieder aufgestiegen, der andere steigt jetzt auf. Da gratuliere ich schon mal an dieser Stelle in den Volkspark. aber würde mich tatsächlich interessieren, mir ist es bei irgendeinem anderen Freistoß auch noch aufgefallen, wo auch ein Spieler viel zu nah dran stand und ich mir dachte, ist es irgendwie egal?
Ich habe von der Regel noch nie gehört.
Okay. Das ist seit 2019 so.
Okay.
Wenn die abwehrende Mannschaft eine Mauer aus 3 oder mindestens 4 Spielern bildet, 3, also wenn es mehr als 2 sind, meine ich so, dann muss die angreifende Mannschaft 1 Meter Abstand halten. So. Inter hat den Abstand gehalten und zwar durch einen Heimsieg 2:1 gegen Udinese. Federico Di Marco ist back und zwar sowas von.
Oh ja,
direkt
oh
wieder
ja.
Zurück. Zuletzt am 1. März gegen Napoli gespielt, da hat er noch ein Tor gemacht. Jetzt direkt 2-mal als Assistgeber auffällig geworden. Und seit Beginn der letzten Saison, also in den letzten 2 Spielzeiten, hat der Kollege jetzt 9 Tore und 12 Vorlagen gemacht und ist damit einer von 3 Verteidigern in den Top 5 Ligen mit mindestens 20 Torbeteiligungen. Die anderen 2 spielen bei Leverkusen und heißen Frimpong und Grimaldo. Ja. Tore haben gemacht Arnautovic und Fratesi.
Arnautovic auch, ne? Also ja, muss man sagen, jetzt in der zweiten Saisonhälfte wird immer wichtiger.
Ist richtig. Und das erste Serie A-Tor, Solés, war ein wunderbares. Der läuft einmal über den halben Platz. Der klassische Lucio. Und dann hatte mir tatsächlich, oder uns, wer war das denn? Es war, glaube ich, Michael, der geschrieben hatte, Inzaghi wird auch immer mehr zum Mourinho-Hampelmann. Ich würde tatsächlich das Mourinho wegstreichen, aber ich habe es an der einen oder anderen Stelle ja auch schon mal positiv gefeiert. Aber da diese Gelb-Rote, die er sich am Schluss abholt, da reklamiert er, ich habe mir das nochmal im Real Life angeguckt, das Foul ist 2 Minuten vorher.
Oha.
Und da geht halt das Spiel weiter und daraus entsteht dann die Ecke, wo Udinese noch die Riesenchance auf den Ausgleich hat und dann rastet er aus. Also er muss sich da mal irgendwie ein bisschen im Griff bekommen, finde ich.
Auf jeden Fall.
So. Ja. Das war's. Hellas und Parma spielen noch in Lazio Torino nach unserer Aufnahme.
Das wird wichtig. Das wird wichtig.
Das wird wichtig. Ja,
das ist gelb-blaue Derby. Das ist kein Derby, ne? Aber ja. Drückt mir alle die Daumen. Also, ihr hört das ja gar nicht vor dem Spiel, aber.
Ja, wenn ich jetzt schnell bin, ich bin schnell, ja. Und dann könnt ihr noch die Daumen reindrücken vielleicht.
Ja, sehr schön.
Serie C Stadionerlebnis aus Sizilien ist leider nicht eingetrudelt, weil ich glaube, André hat es nicht zu dem Spiel geschafft. Das war der Punkt.
Ja, schade.
Aber wir haben noch was von Richard bekommen. Der schreibt, grüße euch beide mal, ein kurzer Blick in die Serie B. Ja, bringt aktuell wenig gute Laune, zumindest wenn man es mit Sampdoria hält. Die stehen nun mit dem dritten, Klammer auf, oder ist es gar der vierte, Klammer zu, Trainer nach der 0-3 Heimniederlage gegen Frosinone erstmals in der Saison auf einem direkten Abstiegsplatz. Und dort brennt im wahrsten Sinne des Wortes der Baum. Eine richtige Seuchensaison. Nun hat man mit Spezia und vor allem Cittadella Spiele vor der Brust, wo es unbedingt zu punkten gilt. Der Tabellenkeller ist zumindest so wahnsinnig eng, dass auch der direkte Klassenerhalt auf jeden Fall noch möglich ist. Das Sommertrainingslager in Jena scheint jedenfalls kein Glück gebracht zu haben. Ja, genau, ich war der mit dem Stadionerlebnis von dort.
Oh ja, stimmt.
Hoffen wir, dass sie noch die Kurve kriegen. Macht weiter so, ihr zwei. Liebe Grüße, Richard. Grüße gehen raus. Meine Daumen sind da auf jeden Fall auch gedrückt. Also Samp runter die Serie C, das wäre schon besonders bitter.
Ja. Semplici ist der dritte Trainer nach Pirlo und Sutil. Und er hat den schlechtesten Punkteschnitt.
Eieieiei. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, gar nicht mehr so viel. Nur, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Dann kümmern wir uns ausführlich, glaube ich, in einer kleinen Vorschau um die anstehenden Partien Inters gegen die Bayern. Wenn wir Thomas Hörner einen Apparat bekommen. Im Zuge dieser Champions League-Spiele werden wir auf jeden Fall mit ihm sprechen.
Ja.
Hiermit offiziell ausgesprochen. So. Dann kommt ihr mal gut durch die Woche. Marius, herzlichen Dank für deine Zeit.
Ebenso.
Und Daumen sind gedrückt für ein paar Mal.
Sehr schön. Bis dann.
Palla tagliata. Messa fuori, c'è Pirlo. Pirlo ancora, Pirlo di testa.